Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das spannende Rennen um die amerikanische Präsidentschaftswahl hat offenbar ein Ende. Wie es CNN gerade meldet, hat Joe Biden Pennsylvania gewonnen. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Zu Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Dass die Corona-Krise für Frauen mehr Nachteile bringt als für Männer, darauf wurde schon mehrfach hingewiesen. Wir schauen uns heute an, wie das speziell in der Kultur aussieht, genderübergreifend. Außerdem ein Blick in die freie Szene in Corona-Zeiten. Die Schriftstellerin Katrin Röckler hat ihre Professur an der Kölner Kunsthochschule für Medien angetreten, auch dazu ein Bericht und ein Blick in die bislang größte Einzelausstellung der Künstlerin Katharina Sieverding in Hamburg. Sieverding gehört zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen und obwohl sich in den letzten 20 Jahren doch viel getan hat in Sachen Geschlechtergerechtigkeit in Kunst und Kultur, wirkliche Gleichberechtigung gibt es immer noch nicht. Obwohl zum Beispiel der Anteil der Studentinnen an den Kunsthochschulen 60% ausmacht, sind Künstlerinnen auf dem Kunstmarkt deutlich seltener vertreten. Mit dem Problem der Gleichberechtigung als kulturelle Aufgabe wollte sich an diesem Wochenende ein kulturpolitisches Forum an der Evangelischen Akademie in Tutzing beschäftigen, unterstützt unter anderem von der deutschen UNESCO-Kommission. Durch Corona wird es jetzt eine verknappte Online-Version geben. Das Forum ist auf nächstes Jahr verschoben worden. Vor der Sendung konnte ich mit einer der Referentinnen sprechen, Birgit Mandl, Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung. Und weil Corona die Geschlechterungerechtigkeit nochmal verschärft, habe ich Sie gefragt, wo man das besonders im Kulturbetrieb sieht.
Im Kulturbetrieb sieht man das wahrscheinlich dahingehend besonders wie in allen anderen Bereichen auch, dass eben die Frauen, die Familie haben und Kinder haben, doch diejenigen sind, die im Schwerpunkt hier aktuell die Betreuungsaufgaben übernehmen.
Der Gender Pay Gap, der lag laut einem Bericht des Deutschen Kulturrates im Bereich der bildenden Kunst im Jahr 2019 bei 28%, insgesamt in der Kultur bei 24%. Mhm. Warum ändert sich da nichts?
Ich glaube, dass es insgesamt in der Gesellschaft sehr lange braucht, bis sowas wie Gleichberechtigung sich ereignet. Wir sind da ja schon ewig dabei. Im Kunst- und Kulturbetrieb kommt, glaube ich, nochmal auf besondere Weise hinzu, dass da so Ungleichbehandlungen sehr viel subtiler ablaufen, weil man da so diese Idee hat von der Autonomie der Künste, von der Qualität der Künste und dass in solchen Qualitätsdiskussionen natürlich Gender überhaupt nichts zu suchen hat. Und man muss eben sagen, dass im Kulturbetrieb auch so eine lange Tradition ist des männlichen Genies, was da schafft und dass der Kunst- und Kulturbetrieb auch in besonderer Weise von Selbstpositionierung lebt, von Selbst-PR und da dominiert eben ein bestimmtes männlich geprägtes Künstler-Genie, Charismatiker- und Genie-Konzeptbild.
Da würde ich gerne mal dran anschließen, denn es gibt von Elisabeth Bronfen ein Buch, das ist fast 30 Jahre alt, das heißt Nur über ihre Leiche. Da geht es um Frauen, die gerade in der Bühnenkunst eigentlich immer wegsterben. Das ist ihre Rolle, die sie dann zu erfüllen haben. Und auch wenn wir jetzt doch mittlerweile relativ viele Intendantinnen an zum Beispiel Theaterhäusern haben, gestern hat uns die Nachricht erreicht, dass Iris Laufenberg neue Intendantin im Deutschen Theater wird. Es gibt noch mehr Beispiele dafür. An Opernhäusern sieht es doch nochmal sehr anders aus. Was ist der Grund dafür, dass sich da ja so wenig geändert hat?
Ja, ich glaube, Frauen in Führungspositionen haben es nach wie vor sehr, sehr schwer. Das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen natürlich tatsächlich Familie und Mutterschaft als klarer Karriereknick. Dann sicherlich aber auch, dass man immer erwartet, dass es sozusagen eine lineare Karriere gibt ohne Unterbrechungen. Und das ist dann auch für Frauen oft schwieriger möglich. Und ich glaube aber, die wirklich zentralen Dimensionen bestehen auch in diesen Vorstellungsbildern, dass Führung sehr stark männlich geprägt ist. Und eben auch ganz klar im Kulturbetrieb, dass einerseits Frauen auch tatsächlich oft mangelndes Vertrauen haben in dieser sehr stark männlich geprägten, enorm konkurrenten Welt überhaupt bestehen zu können, dass dann aber auch umgekehrt Führung von außen ja traditionell sehr männlich definiert ist, dass da so eine Inkompatibilität ist zwischen Frauen und Führung. Und ich glaube, was nicht zuletzt auch nochmal eine Rolle spielt, die berühmte gläserne Decke in Kombination mit Old Man's Networks, das erlebt man gerade auch als Frau in der Hochschule sehr stark, dass Männer natürlich nach außen hin alle behaupten, sie sind für Gleichberechtigung und es ist ganz wichtig, dass da mehr Frauen dabei sind, dass dann aber gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass das möglichst nicht passiert, indem man darauf hinweist, dass man einfach keine geeigneten Frauen findet.
Ist das eine Generationenfrage? Sie unterrichten Kulturvermittlung und Kulturmanagement. Was sagen denn zum Beispiel Ihre männlichen Studenten dazu?
Unbedingt ist das eine Generationenfrage. Ich habe dazu auch mit Studierenden gemeinsam eine kleine Studie gemacht, wo wir Führungskräfte alt und jung im Kontrast befragt haben an öffentlichen Kultureinrichtungen in Deutschland. Und es ist sehr deutlich, dass das bei jüngeren Männern anders ist. Dass jüngere Generationen insgesamt einen viel höheren Anspruch haben an Vielfalt. In der neuen Generation, ich bin da auch ganz hoffnungsfroh, ist das Thema Diversität, Gerechtigkeit, gerechte Zugänge so stark, dass sich da mit Sicherheit auch was ändern wird.
Gute Aussichten also für die Gleichberechtigung im Kulturbetrieb, sagt Birgit Mandl, Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung.
Ich war immer damit beschäftigt, Kunstgeschichte zu schreiben, habe aber nie das Vergnügen gehabt, Marktgeschichte zu schreiben. Das wäre eine interessante Frage, woran das liegt. Ne? Aber das ist die Schlüsselfrage für die 60er, 70er, 80er Jahre und vielleicht zu heute. Heute ist die Marktgeschichte einer künstlerischen Position das Entree für die allgemeine Wahrnehmung. Ne?
Ein klares Statement von der Künstlerin Katharina Sieverding zu ihren Erfahrungen mit Geschlechtergerechtigkeit in der bildenden Kunst. Sieverding, eine Beuys-Schülerin, gehört mit ihren großformatigen Fotos seit einigen Jahrzehnten zu den wichtigsten deutschen Künstlerinnen und Künstlern. Angefangen hat sie am Theater, dann wollte sie gesellschaftspolitisches Wirken auch in der Kunst umsetzen. Wie sie das über Jahrzehnte gemacht hat, das sollten die Deichtorhallen ab heute zeigen. Die Eröffnung wird sich nun durch die Schließung der Museen im November verschieben. Aber mein Kollege Carsten Probst konnte vorher mit der Künstlerin über die Schau sprechen.
Was könnte Joseph Beuys und Fritz Kortner miteinander verbinden? Auf den ersten Blick nicht viel, abgesehen vielleicht davon, dass der große Wiener Theatermann und der Krefelder Kunstschamane mit dem berühmten Hut am selben Tag geboren wurden. Doch im Werk Katharina Sieverdings kommen sich beide auf sehr eigene Weise sehr nah. Bei Beuys hat Sieverding bis 1972 in Düsseldorf als Meisterschülerin studiert. Fritz Kortner hatte sie schon davor als Volontärin im Malersaal des Hamburger Schauspielhauses kennengelernt, in einer selbst schon fast filmreifen Szene bei einer Probe.
Ich war so begeistert und merkte gar nicht, dass ich irgendwann total alleine in diesem Zuschauerraum saß. Und dann drehte sich dieser Regisseur um und sagte, ach, scheint ja ein großes Interesse zu sein. Aber schön, dass Sie da sind. Was halten Sie denn eigentlich von dem? Ich sage, ich bin begeistert. Und dann sagt er, wissen Sie was, was machen Sie? Ich sage, ich bin hier Volontärin und so weiter, weil ich wollte was vom Gesamtkunstwerk kennenlernen. Sagt er, ja, dann liegen wir ja ganz richtig. Das geht mir bis heute so. Ich auch, ne?
So wurde Sieverding zu Fritz Kortners Assistentin und mitunter scheint es so, dass ihre Plakataktionen und großformatigen Bilder bis heute öffentliche Räume auch als Bühnen erscheinen lassen oder besser als Gesamtkunstwerke aus Sprache, Bild und Performance. In der Kombination von Film, Fotografie, Farbe und Schrift vereinen ihre Bilder immer mindestens drei verschiedene Ebenen. Zum Beispiel ihre Plakataktion Global Desire 2 von 2017. Aus der Vogelperspektive überblickt man ein großes Zeltlager in der Wüste. Es handelt sich dabei um das Flüchtlingslager Zaatari nahe der syrisch-jordanischen Grenze, in dem während des Syrienkrieges bis zu 200.000 Flüchtlinge lebten. Das Lager wird mit einer anderen Aufnahme von russischen Soldaten, die ein Kampfflugzeug ausrüsten, überblendet. In weißen Versalien ist darüber das Zitat »Am falschen Ort« gedruckt, Anspielung auf die Autobiografie des Philosophen Edward Said, eines bekannten Theoretikers der Postcolonial Studies, und es ist, wie die Plakataktion insgesamt, eine Reaktion Sieverdings auf die damaligen Wahlerfolge der AfD. Die öffentliche Wirkung von Bildern und Worten kennzeichnet auch Sieverdings viele Arbeiten, in denen sie sich mit ihrem eigenen Gesicht auseinandersetzt, wie etwa in Kunst und Kapital von 1973-74, wo sie sich mit Sonnenbrille und Nadelstreifenanzug wie ein Mode- oder Filmstar inszeniert. Das Gesicht als angebliches Zeichen von Identität wird zum Interpretationsobjekt. Es bietet sich an und entzieht sich zugleich. Das ist das zweite große Thema in Sieverdings Werk, die Bewahrung der künstlerischen Autonomie, insbesondere gegenüber dem Kunstmarkt. Sie will sich vor keinen Karren spannen lassen, und davon zeugt noch eine weitere ausgestellte Serie von 1972 aus Sieverdings allerersten eigenständigen Anfängen, Aufnahmen aus Rom anlässlich einer Galerieausstellung, bei der sie auch zufällig ihren Lehrer Joseph Beuys traf.
Zur selben Zeit war er eingeladen, eine Ausstellung da zu machen. Und dann war es so, dass Beuys also Fotoarbeiten zeigte, das nannte er Arena. Deswegen kommt dann diese Aufnahmen, wo dann Beuys also auch da drin agiert und ich dann auch seine Fotoarbeiten sozusagen fotografiere und mich dann auch zum Teil selber da drin spiegle.
Beuys' ebenso selbstbewusste wie fragile öffentliche Stellung, schließlich auch seine Entfernung aus dem Lehrbetrieb, das alles, sagt Sieverdink, hat sie genauso geprägt wie der Einfluss Kortners. Und diese beiden Gegensätze vereinen sich auch in der Wucht und gleichzeitigen Intimität ihres Gesamtwerkes.
Carsten Probst über die bislang größte Einzelausstellung mit Werken der Künstlerin Katharina Sieverding in den Hamburger Deichtorhallen. Das Museum ist wie fast alle anderen Kultureinrichtungen bis Ende November noch geschlossen. Als schiere Willkür hat der Anwalt und Kunstrechtsexperte Peter Raue diese Schließungen bezeichnet. Die Einrichtungen, die öffentlich gefördert werden, fallen allerdings weicher als die freie Szene. Dabei waren die Experimente mit neuen Formaten und digitalen Angeboten durchaus erfolgreich während der ersten Schließungen. In dem Band Lernen aus dem Lockdown, erschienen im Alexander Verlag, wurde zusammengefasst, was davon für die Zukunft relevant sein könnte. Einer der Autoren ist der Dramaturg Heiko Pfost, Leiter des Impulse-Festivals. Eberhard Spreng hat mit Pfost über seine Erfahrungen für die freie Szene gesprochen, die gerade jetzt ziemlich erschöpft ist.
Das höre ich ja von vielen Kollegen, Kolleginnen, dass sie wirklich auch nach diesen Online-Festivals und nach diesen extremen Zoom-Erfahrungen, sage ich mal, unter einem Burnout leiden oder auch andere psychische Komponenten auftreten, wo eine Entfremdung zum eigenen Körper stattfindet. Und das ist, glaube ich, was Symptomatisches, womit wir umgehen müssen, wenn wir weiter so arbeiten.
Vom digitalen Burnout sprechen auch andere in der freien Szene, wie die Dramaturgin Wilma Rennfort.
Bei diesem Medienwechsel, das erzeugt natürlich riesige Verwerfungen, weil sich ein Theaterprojekt, was für eine Bühne und 200 Zuschauer und viel Raum und geteilte Präsenz und so weiter geplant ist, nicht einfach so ins Netz übertragen lässt.
Begnügten sich vor allem die meisten etablierten Ensemble-Theater im Lockdown zunächst mit dem simplen Streamen von abgefilmten Inszenierungen aus dem Aufführungsfundus, arbeiten andere, insbesondere in der freien Szene, an neuen digitalen Formaten. Heute ist der Szene die Unterscheidung zwischen den Begriffen der Digitalisierung und der Digitalität wichtig. Das eine meint die simple Migration analogen Theaters ins Internet, das andere ein Denken und kreatives Arbeiten innerhalb des digitalen Raums.
Es gibt Künstlerinnen, die haben sehr früh auch mit digitalen Medien gearbeitet und sind dadurch in eine ganz andere Welt eingetaucht. Aber das spielt der Körper, der leibliche Körper, auch keine so große Rolle. Das ist etwas anderes in den darstellenden Künsten, vor allem bei Tanz, Performance, wo wir wirklich den Körper im Zentrum der Arbeit haben.
Der Körper und sein Verschwinden im Digitalen rückt ins Zentrum der Debatten. Thema ist dabei insbesondere auch ein Körper, der um seine eigene Verletzbarkeit weiß und dies auch zum Thema macht. Falk Schreiber, Publizist und Co-Herausgeber des Readers Lernen aus dem Lockdown, fordert: Zeige deine Wunde.
Es geht eher um Verletzbarkeit, um die Möglichkeit einer Verletzung und dann eben um das Zeigen dieser Verletzung. Und dieses Zeigen könnte, wenn es gut läuft, Formen von Empathie zur Folge haben oder von Solidarität und damit auch einen neuen Umgang untereinander und miteinander.
Berührung, Nähe, die Vordenker der freien Szene sprechen in Bezug auf das klassische analoge Theater gerne von Co-Präsenz, all das geht im Netztheater verloren. Das Theater muss mit anderen Mitteln Formen der Empathie befördern. Vor allem müssen natürlich alle Performer und Performerinnen begreifen, dass das Internet selbst schon seine genuin eigenen Formen der digitalen Performance und der Interaktion mit dem Publikum entwickelt hat. Theater im Netz ist also zuallererst ein Lernprozess, für den Wilma Rennfort die freie Szene besser aufgestellt sieht als die reichen Ensemblebetriebe.
Ich denke, die freie Szene ist ästhetisch gut aufgestellt, um auf die aktuelle Situation zu reagieren, weil viele pandemietaugliche Formate ohnehin in der freien Szene entstanden sind oder dort schon lange beheimatet sind, wie zum Beispiel Audio-Walks, installative Settings, 1:1 Situationen oder eben viele andere Formate, die nicht darauf beruhen, dass ganz viele Menschen eng beieinander sitzen.
Vielleicht wird sich in ein paar Jahren im Internet das digitale Performen als neue Kunstform durchgesetzt haben, ohne dass man es noch Theater nennen will. Und vielleicht wird man parallel dazu erkennen, dass der letzte Ort, an dem Theater wirklich stattfindet, der Körper des Menschen ist.
Eberhard Spreng über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die freie Szene. Von Richard Strauss gibt es eine kolportierte Geschichte, die viel über das Verhältnis eines Komponisten zu seinen Werken aussagt. Als eine Sängerin sich bei ihrer Titelrolle der Oper Elektra um eine richtig gute Interpretation bemühte, soll Strauss zu ihr gesagt haben: "Lassen Sie das, ich habe die Interpretation doch schon in der Musik angelegt." Jeder Komponist hat natürlich eine Vorstellung davon, wie seine Musik klingen soll. Viele haben ihre eigenen Werke dirigiert, Mozart, Beethoven, Mahler zum Beispiel. Einige haben sie auch selbst gespielt. Nur sind Komponisten auch die besseren Interpreten?
Endlich mal erklärt.
Das frage ich jetzt unsere Opernexpertin Elisabeth Richter. Also, wir haben schon mal kurz erwähnt, Mozart, Mahler oder auch Stravinsky haben dirigiert, Franz Liszt oder Clara Schumann virtuos Klavier gespielt. Heute muss man diese universellen Musiker eher suchen. Der Klarinettist, Komponist und Dirigent Jörg Wiedmann ist eher die Ausnahme. Woran liegt das?
Ja, also universell sind sie ja deshalb, weil sie eben nicht nur komponierten oder ein Instrument virtuos beherrschten, sondern eben in mehreren Bereichen auf hohem künstlerischen Niveau tätig waren. Also heute ist es eher so, dass wir in einer Zeit des Spezialistentums und auch des Starkultes leben. Viele Interpreten werden unglaublich gehypt und gefeiert. Es steht wirklich fast mehr der Künstler als das Werk beziehungsweise der Komponist im Zentrum. Wenn Sie ein Plakat sehen, ist ganz groß, dann steht da Berliner Philharmoniker oder so und nicht das Werk oder der Komponist zuerst. Diese Entwicklung begann etwa Mitte des 19. Jahrhunderts und zwar auch mit den Künstlern, die Sie genannt haben, zum Beispiel Clara Schumann oder Franz Liszt zum Beispiel oder auch Niccolo Paganini, der Geiger, die mit ihren Künsten das Publikum in eine Art Taumel auch versetzen konnten. Vorher gab es so einen Starkult kaum. Die Musiker waren, wie gesagt, universell und sie haben ja genannt. Also Jörg Wiedmann ist ein exzellenter Klarinettist und Komponist oder auch Heinz Holliker, ein ganz toller Oboist, Komponist und wunderbarer Dirigent.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert dieser Austausch? Also tote Komponisten kann man nicht mehr fragen, lebende schon. Dann gibt es noch was dazwischen, wo man weiß, zum Beispiel bei Mahler, der hat genaue Vermerke gemacht. Also wie funktioniert das?
Es war ja schon immer so, dass Komponisten für bestimmte Interpreten ihre Musik schrieben, beziehungsweise sie hatten Interpreten im Kopf. Also schon im Barock oder noch früher war das so in der Klassik oder Romantik. Also an einer Mozart- oder Händel-Arie kann man erkennen, welche Fähigkeiten bestimmte Sänger haben. Man weiß ja auch bei bestimmten Arien, für wen die geschrieben wurden. Heute ist es genauso wichtig, dass für die Komponisten, dass Interpreten bestimmte Fähigkeiten haben. Es ist toll für einen Komponisten zu wissen, es gibt keine technischen Grenzen bei einem Komponisten, so dass er völlig frei ist in dem, was er komponiert. Ganz wichtig ist aber eben auch die Persönlichkeit, also der Austausch auch zwischen Dirigent und Interpret. Also hat der Interpret einen tollen großen Ton oder auch die Interpretin, hat sie ein tolles Pianissimo, einen langen Atem. Und da gibt es ein ganz tolles Beispiel. Ein wichtiger Interpret im 20. Jahrhundert ist der Cellist Mstislav Rostropowitsch, der unglaublich viele Komponisten, zeitgenössische Komponisten angeregt hat, neue Werke für Cello zu schreiben. Und durch diesen Austausch wurden neue Klänge erfunden, neue technische Herausforderungen. So hat sich das Standardrepertoire, zum Beispiel für Cello, andere Instrumente könnte man nennen, unglaublich nach oben geschraubt, die heute Standard sind.
Lässt sich die Frage denn jetzt eigentlich beantworten? Sind Komponisten die besseren Interpreten? Also welche Vorteile hat es, wenn man zum Beispiel wie Karl-Heinz Stockhausen seine Interpreten quasi ranzieht? Und welche Nachteile hat das vielleicht auch?
Also zur ersten Frage, sind die Komponisten die besten Interpreten, würde ich erstmal sagen, jein. Für eine gute, berührende Interpretation, ganz egal, ob einer jetzt Komponist auch ist oder nicht, sind zunächst erstmal rein physisch manuelle technische Fähigkeiten vonnöten. Und zwar so, dass man im Moment des Auftritts eines Künstlers überhaupt nicht mehr an die Technik denkt. An diesem Punkt beginnt ja erst das eigentliche Musikmachen, also die wirkliche Ausdrucksqualität, das Charisma, das verbunden ist mit einem Verständnis des Werkes, und daraus entsteht dann irgendwie eine möglicherweise berührende Interpretation. Und wenn beides zusammenkommt, wenn einer auch noch Komponist ist, dann kann es sein, dass man also die Strukturen des Werkes vielleicht besser versteht oder so. Also ich glaube aber, das Charisma ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das Zweite ist natürlich, was Sie fragten, also ob es gut ist, sich einen Interpreten heranzuziehen. Das klingt fast ein bisschen negativ.
Dogmatisch.
Ein bisschen dogmatisch und fast ein bisschen negativ. Es ist natürlich gut für einen Komponisten, wenn der Interpret die Eigenheiten, den Kompositionsstil des Komponisten gut kennt. Und Interpreten können natürlich aufgrund ihrer Fähigkeiten, wie schon gesagt, also den Komponisten auch herausfordern und inspirieren. Aber ob sich ein Interpret nur auf einen Komponisten einengen lassen sollte, ich würde da doch eher sagen, dass die Vielfalt der Inspirationsquellen, seien sie jetzt musikalisch oder auch außermusikalisch, zusammenkommen. Das bereichert und ermöglicht dann tiefgehende Interpretationen, die ein Publikum berühren können.
Endlich mal erklärt. Elisabeth Richter zur Frage, ob Komponisten die besseren Interpreten sind. Ja, und auch wenn wir im Sommer vielleicht gehofft hatten, nicht mehr jedes Thema aus der Corona-Perspektive sehen zu müssen, es wird wohl noch mindestens ein paar Monate zumindest große Unsicherheiten in der Kultur geben. Damit und überhaupt mit einer veränderten Wahrnehmung durch die Pandemie beschäftigt sich die Schriftstellerin Katrin Rögler. Nicht nur in ihren Texten, sondern auch in ihrer Funktion als Professorin. Denn Rögler hat gerade ihre Professur an der Kunsthochschule für Medien in Köln begonnen. Nicole Strecker hat mit ihr unter anderem über Corona und Sprache geredet.
Es ist ein Begriff, der im Moment so stark besetzt ist von diesem Virus.
Autorin Katrin Rögler über ein Wort, das derzeit in aller Munde ist, Ansteckung.
Also das ist sozusagen ganz klar, dass es jetzt Ansteckung etwas Gefährliches ist, dass es zu vermeiden gilt. Es gibt natürlich ein ganz anderes Verständnis von Ansteckung. Lachen ist ansteckend, Kunst kann ansteckend sein. Man könnte sagen, im übertragenen Sinn der Begriff der Ansteckung, der viel positiver konnotiert ist.
Die Ansteckung erfolgt auf unsichtbaren Wegen, über Atmosphären, den Atem, Aerosole. Ohne dass wir es merken, greift sie plötzlich in unser System ein, verändert den Körper, die Wahrnehmung, das Denken. Der Ansteckung widmet Katrin Rögler ihr erstes Seminar als neue Professorin an der Kunsthochschule für Medien Köln.
Wir haben ganz konkret vor, eine Art Corona-Tagebuch zu schreiben. Wir versuchen, uns die Frage zu stellen, was heißt das jetzt im Moment, Zeitzeugin zu sein? Also was für Verbindungen existieren zwischen sprachlicher Ansteckung, Gerüchte, Kultur und dem Viralen?
Katrin Rögler sitzt auf der Terrasse ihrer Kölner Wohnung. Ein Interview im Freien, vielleicht ein Schutz vor Ansteckung. Sie müsse schon zugeben,
dass ich das sehr empfänglich bin für eine Politik der Angst oder angstauslösende Momente.
Zumal Katrin Rögler schon lange Expertin ist für Apokalypsen, Katastrophen und Dystopien. Sie kennt die Mechanismen von Krise und Panik. Schon vor 11 Jahren erschienen ihr Hörspiel und Erzählband, die Alarm bereiten. Was sie damals schrieb, ist heute in der gegenwärtigen Pandemie aktuell.
Und auch wir können den Bürgern nur immer wieder versichern, kehren Sie zurück an Ihren Arbeitsplatz. Tun Sie, was Sie können. Gehen Sie einkaufen. Wenden Sie sich wieder Ihrem Leben zu.
Die Leute sollen zu Hause bleiben und ihrer Arbeit nachgehen.
Und der Standard aus Wien am ehesten, wenn diese Form des Ausnahmezustands,
die Kräfte der Stabilisierung,
der ja auch gewaltige volkswirtschaftliche Einbußen mit sich bringt,
nicht künstlich verlängert wird.
Es gibt natürlich schon gewisse Mechanismen, die auch hier eintreten. Dieses Starren auf den Augenblick, diese Gefangenschaft in diesem Jetzt, Jetzt, Jetzt des Live-Tickers der Medien, das entsteht Entstehen von Heldenmythen, das beginnt, aber auch die Gefahr des autoritären Zusammenhalts oder der eben auch Spaltung, das gehört ja zusammen. Und zugleich gibt es in der Pandemie jetzt auch eine öffentliche rhetorische Figur oder ein Habitus, nämlich den Zweifel zu kultivieren, ja. Also, dass man bereit ist zu akzeptieren, dass Experten eben nicht immer genau alles wissen und dass Forschung und Wissenschaft auch eben Zweifeln bedeutet. Und das, glaube ich, ist etwas, was lange nicht der Fall war, dass es so klar öffentlich kommuniziert wurde. Und das finde ich schon wieder sehr gut.
Schon irritierend, wie sehr die Pandemie unser Denken infiziert hat. Das Virus schreibt eine neue Welterzählung, meint Katrin Rögler.
Wir erleben die Situation mit Covid auch als ein Brennglas, ja, auf soziale Verhältnisse, ob es jetzt die Fleischfabriken sind, dein Innenleben plötzlich so sichtbar wurde, ja, dass man zu diskutieren beginnt oder Arbeitsmigration, die auch Ausbeutungsverhältnisse mit sich bringt, wie die ganzen Erntehelfer und so weiter. Es ist schon etwas, was so eine Erzählung einer Pandemie bedeutet, immer Blick auf globale Verhältnisse und auch Machtverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse.
So forscht Katrin Rögler im Schrecken immer auch nach der Chance, nach dem Produktiven, das es in diesen Tagen doch irgendwie auch geben muss. Als Autorin, die gern am Puls der Zeit schreibt, ringt sie mit der Frage, was Literatur jetzt leisten kann und muss.
Prognosen sind ja immer Vorhersagen, was in der Zukunft stattfinden wird. Das ist ja die Geburt des Fiktiven. Und es ist natürlich der Versuch, Kontrolle zu bewahren, uns die Zukunft habhaft machen. Ja? Das ist wichtig zu wissen.
Katrin Rögler und ihre Gedanken zu den Folgen der Corona-Pandemie, die auch in ihre Professur an der Kunsthochschule für Medien in Köln einfließen, die sie gerade angetreten hat. Nicole Strecker berichtete. Und zum Schluss wie immer die Kulturmeldung, heute mit Beatrix Novi.
Corona bestimmt schon wieder die erste Meldung, denn an dieser Krankheit ist der argentinische Filmemacher Fernando, genannt Pino Solanas, gestorben. International bekannt wurde er 1968 mit dem Dokumentarfilm Die Stunde der Hochöfen, eine sozialkritische Analyse des Neokolonialismus.
America Latina es un continente en guerra. Para las clases dominantes, guerra de opresión. Para los pueblos oprimidos, guerra de liberación.
Lateinamerika, sagte Solanas, ist ein Land im Krieg. Für die dominierenden Klassen ein Krieg der Unterdrückung, für die Unterdrückten ein Krieg der Befreiung. Zusammen mit der Grupo Cine Liberación veränderte Solanas das argentinische Kino und geriet mit militanten Rechten in gefährliche Konflikte. Als überzeugter Perón-Anhänger allerdings war er der Linken nicht ganz geheuer. Die Jahre der Militärdiktatur verbrachte er im Pariser Exil, um nach seiner Rückkehr gegen den Neoliberalismus des Präsidenten Menem zu kämpfen. Berühmt wurde sein mit Astor Piazzollas Tango-Klängen unterlegter Film Sur, Süden, der die Reise eines aus dem Militärgefängnis entlassenen Arbeiters schildert. Pino Solanas starb gestern in Paris. Er wurde 84 Jahre alt. Corona empfinden wir wohl als meistgehörtes Wort des Jahres. Aber wer hätte gedacht, dass die Pandemie jetzt schon ein ganzes Wörterbuch, nämlich über 1000 Wortschöpfungen, hervorgebracht hat? Ein gefundenes Fressen für die Sprachforschung, die unter anderem im Mannheimer Leibniz-Institut sitzt und sammelt. Zum Beispiel sagte vor Corona niemand vor Corona im Sinne einer Zeitenwende. Corona-Abitur, AHA, Covidiot, Korönchen, das ist inzwischen passé, Lockdown, Lockdown-Light. Es gibt hier ein weites Feld mit sehr viel Interpretationsstoff. Bedrohte Stammlokale, gesellungsfeindliche Abstandsregeln, man nimmt ja schon vieles hin von Corona, aber das geht so weit, dass Münchens Aushängeschild der Viktualienmarkt vor dem Aussterben stehen soll. Die Sprecherin der Marktverkäufer schilderte der Münchner Abendzeitung, wie die Krise sich zusammensetzt. Kaum noch Besucher, der ÖNV wird gefürchtet, Autos finden keinen Parkplatz, die umliegenden Büros sind leer. Eine Hoffnung gibt's. Weihnachten wird der Viktualienmarkt der einzige der Stadt sein, ohne Christkindl-Konkurrenz. Aus nicht für jeden erfindlichen Gründen gehört dieser Film zur Weihnachtszeit wie Plätzchen und Glühwein, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Damit nichts schief geht, wird die ARD ihn 20 Mal auf verschiedenen Sendern ausstrahlen. Und wie heute gemeldet, stehen die Termine jetzt auch fest. Den Auftakt macht das erste Programm am 1. Advent, 29. November.
Und wir hoffen auf eine Zeit nach Corona. Das waren die Kulturmeldungen mit Beatrix Novi. Joe Biden hat das Rennen um die amerikanische Präsidentschaft gewonnen. Mehr gleich in den Informationen am Abend. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Musik